Es beginnt schleichend, unmerklich. Jeden Tag verlierst du ein winziges Stück deiner Kraft. Ein paar Gramm Muskelmasse, nichts, was du heute spüren würdest. Aber Jahr für Jahr summiert sich das, bis du irgendwann merkst, die Treppe wird steiler, der Koffer schwerer, das Aufstehen vom Stuhl anstrengender. Ab dem Alter von 25 baut der Körper Muskelmasse ab. Das zeigen Studien, bis zu 3% pro Jahr. Die Wissenschaft nennt das Ganze Sarkopenie, die stille Volkskrankheit. Still, weil sie sich oft erst dann zeigt, wenn schon Jahre vergangen sind. Still auch, weil niemand drüber spricht. Aber sie ist verheerend in ihren Folgen. Diabetes, Osteoporose, kognitive Einbußen und erhöhtes Sterberisiko. Die gute Nachricht, du kannst diesen Prozess nicht nur stoppen, du kannst ihn sogar umkehren. Reverse Aging nennt sich das, auf Zellebene nachweisbar. Mit 50 fitter sein als mit 40, mit 70 stärker sein als mit 60. All das ist kein Wunschdenken, sondern wissenschaftlich belegt. Mein heutiger Gast hat über 20 Jahre zum Thema Muskelaufbau geforscht. Er leitet den Arbeitsbereich Trainingswissenschaft und Sportmedizin an der Universität Landau. Seine Studien mit Menschen zwischen 60 und 91 Jahren haben gezeigt, mit nur 2 Trainingseinheiten pro Woche, jeweils 30 bis 45 Minuten, lässt sich der Muskelabbau nicht nur stoppen, sondern rückgängig machen. Kombiniert mit nur 2 simplen Ernährungsmaßnahmen wird daraus ein echter Jungbrunnen für deine Zellen. Wenn du wissen willst, wie du bis ins hohe Alter stark, gesund, selbstbestimmt bleibst, dann bleib einfach dran. Diese Folge ist für dich, denn jetzt sprechen wir über die 3 Säulen, die deine Muskeln und damit deinen gesamten Stoffwechsel verjüngen. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Professor Dr. Dr. Jürgen Giesing. Dies ist Fitness mit Marc und du hörst Folge 559.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Seine Socken sind mit links und rechts beschriftet. Marc Maslow.
Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Du bist jetzt 58 und forschst seit über 20 Jahren zum Thema Muskelaufbau. Was hat dich ursprünglich eigentlich dazu gebracht, dass du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast?
Ja, also ursprünglich lag das ja nahe, weil Muskeln sind die Motoren der Bewegung. Das heißt, alles, was wir in körperlicher Leistung erbringen, geht letztlich auf die Muskelkraft, Muskelfunktion, Muskelgesundheit zurück. Und deswegen kennt man ja aus dem Leistungssport, ne, dass Sportler immer bemüht sind, ihre Muskelfunktionen zu optimieren. Und das ist im Sportkontext generell sehr, sehr wichtig. Das hat sich aber irgendwann so ein bisschen verlagert, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, die von Muskeltraining profitieren, es sowieso machen, ja, also Sportler, junge Leute, die fit sein wollen und so weiter. Es aber auch noch eine Bevölkerungsgruppe gibt, die noch viel mehr davon profitieren würden, aber es gar nicht machen. Und das sind ganz einfach gesagt die, die bislang noch kein Muskeltraining betreiben. Das sind diejenigen, die am stärksten davon profitieren würden. Und das sind überproportional natürlich viele ältere Menschen, die mit Muskeltraining noch nichts am Hut hatten oder denken, sie brauchen es nicht oder sagen, ich bin ja kein Leistungssportler. Oder das ist problematisch, weil es ja nicht nur motorische Konsequenzen hat. Das heißt, irgendwann baut man so weit ab, dass auch die Leistungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt ist, sondern auch metabolische, also gesundheitliche, ne, was unsere Zellgesundheit und so weiter betrifft, Konsequenzen hat. Und deswegen forsche ich im Moment verstärkt zu dem, was macht's eigentlich mit Leuten, die noch nicht trainiert haben, wenn sie mit einem Muskeltraining anfangen. Und die Erfolge sind natürlich sensationell. Also jetzt sagen wir mal, prozentuale Verbesserungen und überhaupt Verbesserungen, die schießen ja durch die Decke, wenn das das erste Mal ist, dass der Körper so einen Reiz kriegt. Ne? Und bei den Leuten, das kennst du ja auch, die schon jahrelang trainieren, die müssen ja sich wahnsinnig anstrengen, um überhaupt noch eine Verbesserung zu haben, weil der Körper schon so super in Form ist.
Ja, du hast auch zu genau dem Thema ja ein Buch geschrieben jetzt. Titel ist Reverse Aging. Und darin schreibst du ja auch, dass es ziemlich simpel ist, Muskeln ein Leben lang auch fit und leistungsfähig zu halten. wenn man das so hört, dann denkt man ja, oh, ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Was genau meinst du damit?
Ja, es ist wirklich einfach, denn alles, was wir brauchen, ist, wir müssen unsere Muskeln regelmäßig reizen, also trainieren, ihnen anschließend Regenerationszeit geben und sie mit den Bau- und Brennstoffen versorgen, die sie dazu brauchen für diese Anpassungsprozesse. So einfach ist es wirklich. Also, um es noch konkreter zu machen, wenn du einen Muskel zweimal die Woche trainierst, hast du aus gesundheitlicher Sicht schon das Optimum rausgeholt. Wenn du ein Ganzkörpertraining machst, heißt das 2 Trainingseinheiten pro Woche. Heißt, ein Zeitaufwand, wenn du es mit der richtigen Trainingsmethode machst, von ungefähr 30, 45, maximal 60 Minuten pro Trainingseinheit, wenn man es ganz gemütlich angeht. Also du brauchst, grob gesagt, 1 bis 2 Stunden pro Woche, in denen du deine Muskulatur trainierst. Und das ist wirklich sehr einfach. Ist ein bisschen anders als im Leistungssport, ne? Leistungssportler müssen spezifisch trainieren. Die müssen ganz bestimmte Muskeln zu ganz bestimmten Funktionen bringen, damit sie in ihrer Sportart besser werden. Oder die trainierende Muskulatur als Ausgleich für ihre Hauptsportart oder als Unterstützung für diese Hauptsportart. Und dann wird es natürlich kompliziert. Da muss man Ruhezeiten beachten, dann braucht man ein Split-System. Ne? Wenn du weißt, ich habe gestern einen Weitsprung gemacht, dann müssen die Muskeln am nächsten Tag ruhen und so weiter. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, ne? Aber wir reden hier über ein gesundheitsorientiertes Training oder das, was ich machen muss aus gesundheitlicher Sicht. Und das ist ja nicht anders als beim Ausdauertraining. Ja? Also wenn du am New York Marathon teilnehmen willst, brauchst du ein anderes, ein anspruchsvolleres, umfangreicheres Trainingsprogramm, als wenn du sagst, ich gehe joggen, weil ich das Optimum für meine Gesundheit will. Da reichen dir viel geringere Trainingsumfänge, Trainingsintensitäten aus, um deine Gesundheit zu optimieren. Und das Gleiche haben wir beim Krafttraining. Ja? Und dieses Fehlurteil, dass das Krafttraining so kompliziert sei, das kommt so ein bisschen daher, dass natürlich, um Mr. Olympia zu werden oder was auch immer, ist es tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und das andere ist, es gibt natürlich auch einen riesen Markt, ja, der davon lebt, immer wieder neue Trainingsaspekte, Trainingsprogramme, Supplemente in den Markt zu drücken, um damit Geld zu verdienen. Und wenn man da versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, dann hat man einen Wust an Informationen und denkt, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Aber nochmal, beim gesundheitsorientierten Muskeltraining ist es wirklich einfach.
Jürgen, ich folge dir auch schon sehr lange. Eins meiner ersten Krafttrainingsbücher war damals dein Buch übers Hochintensitätstraining, kurz HIIT-Training. Das hast du für den deutschsprachigen Raum maßgeblich weiterentwickelt. Und wir haben vor einiger Zeit schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, aber das ist schon bestimmt ein paar Jahre her. Die verlinke ich auch nochmal. Jetzt bist du 58. Wie trainierst du heute selbst? Und wie hat sich dein eigenes Training über die Jahre verändert?
Zunächst mal zur HIIT-Methode. Ich habe durch die Forschung festgestellt, und das ist ja schon viele, viele Jahre her, als ich erstmals Zugang zu der ganzen amerikanischen Literatur hatte, dass es nicht nur dieses klassische Volumentraining gibt, wo man also den Muskel in einen Erschöpfungszustand bringt, indem man einen Satz macht, noch einen Satz und so weiter, ja. Sondern es gibt auch die HIIT-Methode, wo man gewissermaßen die Pausen weglässt. Das heißt, man trainiert durch bei einer Übung, bis der Muskel wirklich so erschöpft ist, dass er keine weitere Wiederholung mehr schafft. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst die HIIT-Methode. Dann brauche ich nach dem Aufwärmen tatsächlich von jeder Übung nur einen Satz. Und das ist ähnlich wirksam wie dieses klassische Dreisatztraining. Da gibt es ja mittlerweile fast 100 Studien, die das verglichen haben. Ja, für Hochleistungssportler, da ist es so, dass die meisten immer noch mit dem Volumentraining sehr gut fahren, ne? Also Stichwort Mr. Olympia oder sowas. Aber es gibt auch Athleten, die tatsächlich mit der HIIT-Methode trainieren. Sehr viel geringere Umfänge und so weiter. Ein Missverständnis ist, dadurch, dass ich mich so gut mit dem HIIT auskenne und die Vorteile dieser Methode auch immer beschreibe, als hätte ich irgendwas gegen das Volumentraining. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wer sagt, also gerade unsere Studenten, die sagen, ich gehe jeden Tag, will ich in die Muckibude, denen empfehle ich immer ein Volumentraining mit einem Split, ne, wo die montags Brust, Schultern, Trizeps oder sowas und dann am nächsten Tag Beine oder so. Da spricht überhaupt nichts gegen, wer damit klarkommt, wer die Zeit und die Lust hat, wer sich regenerieren kann. Da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, über den wir nochmal sprechen müssen. Für den ist das Volumentraining eine ganz tolle Sache und es ist kein Entweder-Oder oder das auf Kosten dessen. Das HIIT ist eine super, super Alternative, die man machen kann, ja, wenn man weniger Zeit hat, wenn man Spaß dran hat, sich auszubelasten, ja, wenn man Spaß dran hat zu sagen, schaffe ich die nächste Wiederholung noch und quasi so eine Challenge mit sich selbst ausmacht, dass man sagt, ich höre mit dem Satz erst auf, wenn ich die letztmögliche Wiederholung sauber gemacht habe, dann kommt eine kurze Pause, dann kommt die nächste Übung. Mir macht das großen Spaß. Ich regeneriere mich da sehr gut und trainiere die meiste Zeit des Jahres auch so. Jetzt kommt hinzu, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte fürs Training und versuche mein Training zur Priorität zu machen, dass es nicht ausfällt und trainiere nach der HIIT-Methode. Dann bin ich nach 30, maximal 60 Minuten durch und anschließend haben die Muskeln Zeit zum Regenerieren. Ich mache aber auch gerne, wenn ich mal, was selten vorkommt, Urlaub habe, dann trainiere ich auch gern jeden Tag und dann mache ich ein Volumentraining. Ja, und das macht mir auch großen Spaß. Also beide Methoden sind sehr gut. Aber gerade aus gesundheitlicher Sicht hat das HIIT einige Vorteile, die man nicht verachten sollte. Und da werden wir, glaube ich, später nochmal drauf eingehen. An der Stelle aber eine Sache noch. Krafttraining ist nicht optional. Also jeder muss eigentlich Krafttraining machen. Warum spreche ich das jetzt an dieser Stelle an? Weil es da nämlich die gleiche Diskussion gibt. Ne? Also ich bin schon, ich weiß nicht, wie oft gefragt worden, ja, was ist denn jetzt wichtiger, Krafttraining oder Muskeltraining? Was soll ich denn machen? Und die Leute erwarten natürlich von mir, weil ich Experte für Muskeltraining bin, dass ich sage, ja, Muskeltraining ist viel wichtiger. Aber das ist aus meiner Sicht ist das unseriös, denn wir brauchen Ausdauertraining für unser Herz-Kreislauf-System. Also ich würde jetzt niemandem raten, mit dem Joggen, mit dem Radfahren, mit dem Schwimmen aufzuhören, mit dem Inlinern, um jetzt nur noch Krafttraining zu machen. Nein, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Das ist genauso, als wenn ich fragen würde, was ist denn wichtiger, Vitamin B6 oder B12 oder sowas. Ne? Jedes hat seine Funktion und die kann durch andere nicht übernommen werden. Also wir brauchen eine Kombination aus Ausdauertraining und Krafttraining. Und das ist ja schon wieder ein Argument für das HIIT, ne? Weil wenn ich weiß, okay, ich mache ja auch 2-3 Ausdauereinheiten pro Woche, dann habe ich ja nicht mehr endlos Zeit und Regenerationsfähigkeit für mein Muskeltraining, sondern ich muss gucken, ja, dass ich das alles unter einen Hut kriege und dass ich mich davon erhole. Und da ist das HIIT natürlich, wo ich vielleicht nur 2-mal die Woche oder maximal 3-mal die Woche trainiere im Kraftraum, eine super Alternative. Denn entscheidend ist ja, dass ich ein Trainingsprogramm kontinuierlich, langfristig durchführe. Es nützt ja nichts, wenn ich das perfekte, in Anführungszeichen, oder vermeintlich perfekte Trainingsprogramm habe und halte es nur 3 Wochen durch und bin dann völlig im Eimer. Und dann höre ich wieder auf. Oder habe ein Überlastungsproblem und muss erstmal 4 Wochen Pause machen oder sowas. Ne? Sondern das Training ist am besten, was ich kontinuierlich durchziehen kann. Am besten, solange ich lebe.
Das ist der wichtigste Punkt, diese Konsistenz, und danach kann man über die Qualitäten reden. Vielleicht auch nochmal zum HIIT-Training. Der Schlüssel da ist ja wirklich ans Belastungslimit zu gehen. Dann ist es effektiv. Und ich kenne das von mir selbst, wenn ich auch einen Tag habe, wo ich vielleicht nicht so gut geschlafen habe, dann fällt es mir schwer, wirklich mit dieser Intensität zu trainieren. Ich habe auch mal eine Zeit lang rein nach HIIT trainiert und das damals gemerkt. Bin dann auch wieder aufs Volumentraining gegangen, weil das für mich besser passt. Da muss ich mir nicht so Gedanken machen, wenn ich dann merke, oh, also gut, ein, vielleicht sogar 2 Wiederholungen wären noch drin gewesen. Aber jetzt kommt der nächste Satz der gleichen Übung. Das ist so der Unterschied. Das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Es gibt ja Menschen, ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich die Offizierausbildung bei der Bundeswehr gemacht habe, da hatten wir Leute bei uns im Hörsaal, die sind immer ans Limit gegangen. Das ist denen überhaupt nicht schwer gefallen. Und anderen fällt es halt schwerer.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Training, was meinen Bedürfnissen und meiner Mentalität am nächsten kommt, das ist auch das, was langfristig am besten passt. Man kann es auch variieren, so wie du gesagt hast. Ne? Wenn du mal Bock hast, richtig dich auszubelasten, dann machst du HIIT. Und wenn du sagst, auch heute mach ich es mal anders, dann machst du eben 3 Sätze oder 4. Kein Problem.
Ich muss auch an der Struktur des Trainingsplans ja nichts ändern. Ich kann meinen Trainingsplan durchziehen, ob es jetzt ein Ganzkörper oder ein Splitplan ist. Und entweder ich mache halt einen HIIT und dann nur einen Satz oder ich gehe auf mehrere Sätze und mache dann klassisches Volumentraining. Gab es in deiner Forschung so einen Aha-Moment, wenn du zurückschaust, der deine Perspektive auf den Alterungsprozess verändert hat?
Den gab es definitiv. Und das war, als wir angefangen haben, Studien zu machen mit Älteren. Also wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht mit 60- bis 80-jährigen Leuten, die weitgehend gesund waren. Die hatten alle ihre Wehwehchen so ein bisschen, aber jetzt nichts wirklich Gravierendes. Und die haben teilweise schon Ausdauertraining gemacht, aber noch kein Krafttraining. Die haben wir über einen Zeitraum von einem Jahr untersucht und ein halbes Jahr davon war Training. Und was sich in dem halben Jahr verändert hat, das war unfassbar. Also die Kraftwerte haben sich quasi verdoppelt. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also wir hatten ursprünglich einen Krafttest gemacht und haben gesagt, nach 6 Monaten machen wir den wieder. Das ging überhaupt nicht, weil die so stark geworden sind, dass die mit dem Testgewicht, wo sie vorher 10 Wiederholungen gemacht haben, hätten die jetzt 50 oder 100 Wiederholungen machen können. Wir haben das nach dem ersten Versuch abgebrochen, mussten dann andere Testverfahren nehmen. Also die haben wirklich ihre Kraftwerte bei den meisten Übungen verdoppelt. Doppelt so viel Gewicht genommen wie vorher. Aber das Krasse war, wie sehr sich die Leistungsfähigkeit insgesamt und auch das Wohlbefinden verbessert hat. Da gibt's ja diese aus der Psychologie, diese klassischen Tests, wie gut fühlt man sich. Und die haben wir regelmäßig abgefragt. Und da zeigte sich wirklich, dass mit der zunehmenden Muskelkraft die Leute auch mehr Kraft für den Alltag hatten und einfach mehr Freude am Alltag hatten. Und wir haben ganz viele Tests gemacht, so Ganggeschwindigkeit, Treppensteigen, alles Mögliche. Und die sind wirklich unglaublich leistungsfähig geworden. Und gleichzeitig ging aber die subjektive Belastung zurück. Also beispielsweise haben wir die 177 Treppenstufen hochlaufen lassen bei uns im Institut vom Keller bis zum Dach und haben die mit Pulsmesser und so weiter verkabelt. Und da war so nach den 6 Monaten Krafttraining, kein Ausdauertraining, waren die wirklich viel schneller die Treppen hochgekommen als vorher. Da liegt natürlich nahe zu sagen, okay, das war eine bessere Motivation oder sowas. Aber da wir ja die Pulswerte, die Beschleunigung und all das hatten, Atemfrequenz kannst du berechnen, alles, haben wir gesehen, die hatten viel niedrigere kardiovaskuläre Beanspruchung. Ja? Also der Ruhepuls war niedriger am Anfang erstmal und oben der Puls, mit dem die oben angekommen sind, war auch niedriger, obwohl sie viel schneller hochgegangen sind. Also größere physikalische Leistung bei geringerer Anstrengung. Und das hat sich auf alles ausgewirkt. Die Ganggeschwindigkeit und die ganz klassischen Sachen, wo man Alterungsprozesse mitmisst. Ein weiterer Aha-Effekt war, wir machen ja so Messung der Körperzusammensetzung mit Bioimpedanzanalyse. Und dann misst es Körperfettanteil, Muskelmasse, ja. Was viele gefreut hat von den Probanden, mit zunehmender Muskelmasse ist auch gleichzeitig der Körperfettanteil runtergegangen. Also die Körperzusammensetzung hat sich in 2 Richtungen verbessert. Und bei dieser Bioimpedanzanalyse gibt es ja noch so eine Spielerei, nennt sich, glaube ich, biologisches Alter. Ja, also wo das Gerät anhand der Algorithmen berechnet, jemand mit dieser Körperzusammensetzung ist normalerweise so und so alt. Und wenn man da auf die Zahlen mal guckt, dann siehst du, dass die Leute, obwohl sie ja am Ende dieses einjährigen Prozesses 1 Jahr älter geworden sind, im biologischen Alter alle jünger waren. Und das war also faszinierend zu sehen. Ja. Und was auch Bände spricht, ist die Tatsache, dass fast alle nach Abschluss der Studie freiwillig und auf eigene Kosten weiter trainiert haben. Also weiterhin ins Fitnessstudio gegangen sind. Und das sagt, glaube ich, mehr aus als alles andere, ne?
Das ist wirklich bemerkenswert. Nochmal Frage dazu. Die haben wirklich nur, in Anführungszeichen, Krafttraining gemacht ja. Und sie haben auch sonst nichts geändert.
Das war ja die Vorgabe. Sie sollen nichts ändern. Außer jetzt 5 bis 10 Minuten Aufwärmen auf dem Radergometer war kein Cardio dabei. Die haben natürlich vielleicht in der Freizeit zum Spazieren gegangen oder sowas, ne? Oder haben also sie sollten ihre allgemeinen Lebensführungsumstände alle weiter beibehalten. Und wir haben auch nur die in die Auswertung reingenommen, das war vorher klar, haben wir auch allen gesagt, die durften nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Trainingseinheiten verpassen. Das haben wir ihnen gesagt. Wer so und so oft nicht trainiert, der fliegt raus aus der Studie. Das haben wir aber ganz klar gesagt, wie viele das waren. Das waren nicht so viele.
Dann können wir sehen, dass auch die kardiovaskuläre Fitness ansteigt, wenn ich anfange, weil die Frage stellen sich ja viele Menschen, wo fange ich an? Und wenn jetzt jemand dann Krafttraining macht, bekommt er das zusätzlich auch noch als Benefit? Du hast ja auch schon gesagt, ja, das ersetzt nicht zwingend das Cardio-Training, auch das ist wichtig, aber trotzdem bekomme ich da schon einen messbaren Unterschied, auch was meine kardiovaskuläre Fitness angeht, wenn ich Krafttraining mache.
Das liegt im Wesentlichen daran, dass du trägst ja leichter am eigenen Körper. Also guck mal, die Senioren, die hatten vorher in der Beinpresse vielleicht eine Maximalkraft von 70, 80 Kilogramm, wiegen aber teilweise 85 oder sowas. Dann ist ja klar, dass jede Treppenstufe eine Maximalkraftherausforderung ist. Ne? Und wenn du plötzlich deine Beinkraft so stark verbessert hast, hast das Körpergewicht sogar leicht reduziert durch die Reduzierung des Körperfettanteils, dann trägst du leichter am eigenen Körper. Dann ist auch klar, dass der Puls nicht so hoch geht.
Lass uns mal über Muskelabbau sprechen. Sarkopenie ist ja der Fachbegriff. Die stille Volkskrankheit, nennst du das auch in deinem Buch. Was genau passiert da eigentlich in unserem Körper ab dem ja schon 25. Lebensjahr?
Also, wenn man jetzt, mittlerweile liegen ja tausende Daten vor zur Körperzusammensetzung von allen möglichen Leuten. Ja? Und wenn man diese Daten einfach auswertet, dann zeigt sich Folgendes. Bis zum Alter von Mitte 20 steigt unsere Muskelmasse an. Das kennt jeder, ne? Gerade in der Pubertät gibt es nochmal ein paar Kilo obendrauf und so weiter. Und die körperliche Vollreife hat man dann so ungefähr mit Mitte 20. Die bleibt auf diesem Niveau für kurze Zeit, nämlich ungefähr bis Ende 20. Und schon ab dem 30. Geburtstag, ne, fängt das an, zuerst in ganz, ganz kleinen Schritten zurückzugehen. Also wir verlieren Muskelmasse. Ja? Und was ich in dem Buch auch aufzeige, ist, dass die Tatsache, dass Menschen so alt werden, wie sie jetzt werden, das ist ein relativ neues Phänomen. Also es ist noch gar nicht lange her, da war die durchschnittliche Lebenserwartung bei paar 40. Im alten Rom, ja, wer da über 30 war, galt schon als Greis. Mittlerweile werden die Leute dreimal so alt, werden teilweise 90 oder noch älter. Deswegen merken wir natürlich viel stärker und haben viel mehr Daten über diesen Muskelverlust. Jetzt ist das Erschreckende, was man auch weiß, wenn man Lifestyle-Faktoren hinzuzieht, also die Leute über ihre Aktivitäten befragt, dann zeigt sich, dass diejenigen, die regelmäßig Cardio-Training machen, dass bei denen dieser Muskelabbauprozess langsamer geht. Aber er geht auch runter. Und bei denen, die riesige Umfänge machen, also Marathon oder noch länger, die haben teilweise sogar noch einen stärkeren Muskelverlust durch das exzessive Cardio-Training. Ne? Heißt also, wer gar nicht trainiert, der hat den schlimmsten Muskelverlust, der hat die schlimmste Sarkopenie. Und wer nur Cardio macht, insbesondere in ganz hohen, oder anders gesagt, wer nur Cardio macht, hat einen kleinen schützenden Effekt. Und wer zu viel Cardio macht, zu viel aus muskulärer Sicht, da verstärkt sich der Muskelabbau sogar noch ein bisschen. Um das mal einzuordnen von der Größenordnung, du kannst davon ausgehen, dass jemand, der einen inaktiven Lebensstil hat, im hohen Alter, sprich 80, 90, nur noch die Hälfte seiner Muskelmasse hat, die er mal mit 25 gehabt hat. Und da ist es jetzt so, das löst eine ganze Reihe von Folgeproblemen aus. Altersdiabetes, Osteoporose und vieles mehr, ja, bis hin zu rein die mit motorischen Aspekte, dass jemand nicht mehr alleine leben kann, ja, weil er im dritten Stock wohnt, weil er nicht mehr die Einkäufe tragen kann, weil er im schlimmsten Fall nicht mehr alleine aus dem Bett oder aus dem Sofa aufstehen kann. Und das sind, wie gesagt, in einer glücklicherweise alternden Gesellschaft immer mehr relevante Faktoren. Ja. Und das Buch heißt Reverse Aging, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Prozessen, Haarausfall, Faltenbildung, solche Sachen, was wir nicht verhindern können durch Lifestyle-Faktoren, können wir diese metabolischen Probleme, die durch den Muskelabbau entstehen, alle verhindern, indem wir die Muskulatur trainieren. Ja? Es gibt mittlerweile 80-jährige Bodybuilder, die haben mehr Muskelmasse als der 25-jährige PlayStation-Spezialist, der einen komplett inaktiven Lebensstil hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn wir nichts machen, geht die Kurve nach unten, bis wir ungefähr nur noch die Hälfte unserer ursprünglichen Muskelmasse haben. Und das kann man metabolisch auch messen, was diese ganzen Folgeprobleme, die sind ja ganz einfach zu bestimmen übers Blut und so weiter. Und ich sag's mal ganz klar, ist der Titel Reverse Aging zu hoch gegriffen? Ganz sicher nicht, denn jetzt folgendes, wenn du einer alten Person, die aber jahrelang Muskeltraining machst, eine Muskelbiopsie entnimmst, das heißt, du stichst rein in den Muskel, nimmst Zellen raus, hast die dann im Reagenzglas und dann lässt du eine KI oder was auch immer drüber gucken und sagen, wie alt ist die Person, die diese Muskelzelle hat, dann kriegst du ein anderes Ergebnis, was nicht dem wirklichen Alter entspricht. Ja? Also es ist ganz klar, leider können wir das nicht in allen Bereichen machen, aber was unsere metabolische, was unsere Muskelgesundheit angeht, können wir Alterungsprozesse umkehren, indem wir einfach diesen Muskelschwund verhindern.
Ja, es ist schon erstaunlich. Die Muskelzellen sind offenbar so jung wie bei jungen Menschen, ne?
Sie sind jedenfalls deutlich jünger, als es dem tatsächlichen Alter entspricht. Man kann auch vieles noch dazu sagen. Also die Zellgesundheit verbessert sich ja, ne? Also eine trainierte Muskelzelle, die hat ja eine bessere Kapillarisierung, die hat mehr Sarkoplasma, die hat mehr Mitochondrien und das alles wirkt sich ja positiv aus auf die Zelle. Also die Zellmembran ist besser versorgt mit Nährstoffen und so weiter.
Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, wenn wir uns diese Statistiken angucken und die Muskeln ab dem 25. Lebensjahr abbauen und das eben schleichend zurückgeht bis auf die Hälfte, was ja der Wahnsinn ist, bei gleicher Körpergröße, und uns parallel aber angucken, wie leben wir als Gesellschaft, eben sesshaft, auch zum Arbeiten müssen die meisten Menschen sich nicht mehr bewegen. Wir können uns alles nach Hause liefern lassen, wir fahren mit dem Auto und im Aufzug. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es der Lebensstil oder ist es das Alter? Meistens wird ja gesagt, naja, du wirst ja älter, also baust du Muskeln ab. Nur die Frage ist ja, wenn ich jetzt wie vor 200 Jahren ab 25 aufwärts körperlich arbeite, auf dem, weiß nicht, in der Landwirtschaft, ja, das Feld bestelle oder so wie unsere noch vor ein paar Generationen vor uns, ist es dann auch so. Gut, da haben wir die Zahlen wahrscheinlich nicht, aber was ist deine Antwort auf so eine Frage?
Anstatt zu sagen, wir verlieren unsere Muskeln, weil wir altern, wäre es eigentlich treffender zu sagen, wir altern, weil wir unsere Muskeln verlieren. Und dass wir unsere Muskeln erhalten können, das sieht ja jeder, der mal ins Fitnessstudio geht, morgens um 9, wenn die älteren Herrschaften trainieren, da sieht man ja einige Leute, wo man sagt, Donnerwetter. Ne? Ich weiß, wie alt der ist oder die. Aber dafür ist noch, also ich habe mal einen 90-Jährigen gesehen, der Klimmzüge gemacht hat beim Training. Ne? Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also wir können unsere körperliche Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten. Und Muskeln sind ja relativ einfach. Die lassen sich ja, die kriegen Trainingsreiz, dann vergrößern sie ihre Kraft und die Muskelmasse geht hoch und die Muskelkraft. Das ist ja total einfach. Das ist ja kein Hexenwerk. Zweimal die Woche ins Gym zu gehen, bis zur lokalen Muskelerschöpfung zu trainieren und die Muskeln anschließend ruhen zu lassen, damit sie sich anpassen. Das ist wirklich einfach und die Ergebnisse sind dramatisch.
Statistisch gesehen, die Zahl habe ich auch aus dem Buch, sagst du, dass ja zwischen 2 und 69% der erwachsenen Menschen bei uns unter Sarkopenie leiden und wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer noch viel höher, schreibst du. Warum bleibt denn der Muskelschwund oft unentdeckt? Woran liegt das?
Das siehst du ja schon an der Zahl. 2 bis 69%, das ist ja etwas, was man sonst gar nicht als seriöse Statistik ansehen würde mit so einer Schwankung. Aber das liegt einfach daran, dass die Definition von Sarkopenie ist, wenn die Muskelmasse 2 Perzentile unter dem Durchschnitt einer jungen Person gleichen Geschlechts liegt. Ja? Also mit anderen Worten, es ist so schwer zu diagnostizieren, weil ich ja nicht nur die alte Person vermessen müsste, also angenommen, ist ein 70-Jähriger, dann gucke ich, wie viel Muskelmasse hat der, dann kriege ich einen bestimmten Wert. Aber mir fehlt ja die Information, jemand mit seiner Körpergröße und so weiter, wie viel hat er mit 25 gehabt oder hätte er gehabt? Und deswegen ist es wahnsinnig schwer zu diagnostizieren. Aber wenn man einfach nur diese Verläufe sieht, also man vermisst Tausende von Menschen und guckt dann je nach Alter, wie viel Muskelmasse haben die und nimmt dann die körperlich inaktiv sind, also die gar kein Muskeltraining oder auch kein Cardio machen, dann sieht man eben diesen dramatischen Muskelschwund. Und deswegen kannst du davon ausgehen, dass das alle kriegen. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jemand nie trainiert hat, aber mit 25 schon genauso schlecht in Form war wie mit 80. Ja. Aber wir haben die Zahlen für die heute 80-Jährigen eben nicht, wie die mit 25 im Shape waren. Und deswegen ist es so schwer, wirklich zu sagen, okay, so und so viel Prozent hat diese konkrete Person an Muskelmasse verloren. Aber dadurch, dass wir Tausende von Daten haben, wissen wir ja, dass es alle betrifft. Und noch was, du hast ja noch gefragt, warum wird es so selten diagnostiziert? Warum ist die Dunkelziffer so hoch? Ganz einfach. Weil die meisten Menschen ja erst zum Arzt gehen, wenn sie Einschränkungen haben. Das heißt, wenn der Muskelschwund so groß ist, dass sie plötzlich Knieschmerzen haben, dass sie plötzlich bestimmte Belastungen nicht mehr schaffen oder sowas, dann merken sie, hier stimmt was nicht. Dann gehen sie zum Arzt und der Arzt sagt dann, okay, sie haben keine Muskelmasse mehr. Ne? Sie müssen da Muskeln aufbauen. Solange dieses Defizit nicht da ist, es steht ja keiner morgens auf und sagt, ach, ich habe gar keine Muskeln mehr, ich gehe mal zum Arzt. Das passiert ja nicht. Ne? Und deswegen ist die Dunkelziffer riesig.
Man sieht es ja ehrlich gesagt auch nicht. So wie den eigenen Alterungsprozess. Ob ich jetzt eine Falte mehr oder weniger im Gesicht habe, sehe ich morgens nicht im Spiegel. Aber wenn ich mir ein Foto von vor 10 Jahren angucke, dann sehe ich es schon.
Ja, es gibt noch einen Schocker in dem Zusammenhang, der eine Ursache dafür ist, dass die Sarkopenie oft nicht entdeckt wird, weil der Muskel sieht von außen oftmals gar nicht kleiner aus. Weil, und das wissen wir auch aus ganz vielen MRT-Untersuchungen, es kommt zu einer verstärkten Fettinfiltration. Ein nicht trainierter Muskel baut zwar einen Querschnitt ab, aber er lagert viel mehr Fett ein. Das intramuskuläre Fett nimmt zu. Dann denkst du, oh, der Muskel ist ja eigentlich noch ganz gut vom Umfang her, aber in Wirklichkeit ist ein sehr hoher Anteil Fett. Das geht so weit bis zur sogenannten sarkopenen Adipositas. Das heißt, du hast Sarkopenie, Muskelschwund und gleichzeitig starkes Übergewicht. Also auf der Waage siehst du es kaum.
Das ist fatal und es ist auch beeindruckend, diese MRT-Aufnahmen zu sehen. Du hast sie ja auch in deinem Buch drin, wenn ich mich erinnere. Da sind halt Bilder und das macht es so deutlich.
Ja, und das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man zum Training geht und weiß, dass auch wenn man es jetzt von außen nicht sieht, dass im Muskel ganz viele positive Sachen jetzt stattfinden, die nicht nur gut sind, sondern auch gesund sind für mich und auch meine Lebenserwartung erhöhen.
wenn ich mich mit jemandem unterhalte und er weiß ja, ich bin Fitnesscoach, dann reden wir übers Training, dann erzählen mir diese Menschen, ja Mensch, ich bewege mich richtig viel, ich gehe spazieren, ich mache Yoga, ich fahre Rad und ja, weil ich auch viel Rad fahre, brauche ich ja beim Krafttraining dann auch meine Beine nicht zu trainieren, weil das mache ich schon beim Radfahren. Warum reicht es nicht aus, wenn ich mich bewege und wenn ich meine Muskeln bewege, um diesen Muskelschwund zu verhindern?
Also erstmal, wie wir eben gesagt haben, nochmal betonen, Ausdauertraining ist super. Jeder soll das machen, jeder soll das sein Herz-Kreislauf-System trainieren. Warum schützt es aber nicht vor Muskelschwund? Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Weil wir zwar dabei auch unsere Muskeln trainieren, aber eben aerob. Wir kriegen nämlich eine aerobe Adaptation, sprich, ganz viele Muskeln des Körpers sind gleichzeitig aktiv beim Laufen, beim Schwimmen, beim Radfahren. Also muss das Herz-Kreislauf-System unheimlich arbeiten, um all diese Zellen mit Sauerstoff zu versorgen. Bedeutet also, wir müssen zwei Sachen machen im Körper, nämlich die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems, sprich Lunge, Herz, wird besser, wird stärker, wird leistungsfähiger, aber auch die Muskeln werden besser kapillarisiert, also es sind mehr Blutgefäße und so weiter. Und durch all diese Anpassungsprozesse wird die Sauerstoffversorgung besser, was ja das Ziel ist, weil der Körper merkt ja, durch das viele Laufen und so weiter, brauche ich mehr Sauerstoff in der Zelle. Wenn wir aber Krafttraining machen, dann haben wir ein anderes Ziel, nämlich wir wollen die Zelle anaerob fordern. Bedeutet, wenn wir ein Gewicht nehmen würden, was nur 10% unserer Maximalkraft entspricht, dann könnte ich das eine halbe Stunde bewegen oder wie auch immer. Also wie immer Ausdauer, könnte ich quasi damit ein Ausdauertraining machen. Das macht aber keinen Sinn, weil das mache ich ja schon beim Laufen beispielsweise, also beim Cardio. Ich nehme also ein Gewicht, was 30% oder mehr meiner Maximalkraft entspricht, weil dann brauche ich so viele Muskelfasern, um dieses relativ schwere, ist ja eigentlich leicht, aber relativ schwere Gewicht zu bewegen, dass diese Muskelfasern nicht alle mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden können. Und das merken wir alle daran, dass es nämlich nach, keine Ahnung, 18, 15, 19, 12 Wiederholungen nicht mehr weitergeht. Weil einfach die Muskelzelle die ganze Zeit ohne Sauerstoff arbeiten muss und das nicht endlos geht. Das heißt, wir brauchen eine Pause. Die energiereichen Phosphate sind aufgebraucht. Es braucht wieder Sauerstoff in der Zelle, damit wir wieder aerobe Glykolyse machen können und so weiter. Und deswegen ist ja gerade die Muskelerschöpfung so wichtig. Also ich muss ja die Zelle zwingen, beim Krafttraining so lange anaerob zu arbeiten, bis sie in diesen Erschöpfungszustand reinkommt. Also nicht nach 10 Wiederholungen aufhören, wenn ich schon 12 oder 13 geschafft habe mit dem Gewicht. Das wäre jetzt ineffektiv. Oder mehrere Sätze machen. Ja, und deswegen ist das HIIT so gut, aber auch das Volumentraining. Denn am Ende steht ja entweder beim HIIT nach einem Satz oder beim Volumentraining nach meistens 3 Sätzen die Muskelerschöpfung. Und dann habe ich den Muskel gezwungen, anaerob Leistung zu erbringen, Energiebereitstellung und so weiter. Eine Sauerstoffschuld erzeuge ich in der Zelle. Mit anderen Worten, ich arbeite die ganze Zeit ohne Sauerstoff. Dann ist die Satzpause, das Blut strömt wieder in den Muskel, liefert wieder Sauerstoff und so weiter. So funktioniert anaerobes Krafttraining. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Ausdauertraining bringt Ausdauereffekte, aerobe, kardiovaskuläre Effekte. Und das Krafttraining, das bringt die eigentlichen Anpassungen, nämlich Muskelaufbau und Kraftgewinn. Deswegen kann das eine das andere nicht ersetzen. Das Muskeltraining kann nicht Cardio ersetzen, trotz aller positiven Effekte. Und das Cardiotraining ist super gut, kann aber das Muskeltraining nicht ersetzen. Wir brauchen beides.
Interessanterweise fühlt sich ja beides auch ganz unterschiedlich an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Ausdauersportler, die noch keine Erfahrung mit Krafttraining haben, versuchen, beim Krafttraining das gleiche Gefühl zu bekommen von totaler Erschöpfung, was man jetzt zum Beispiel vielleicht hat nach einem längeren Lauf oder einer längeren Ausdauereinheit. Das tritt aber beim Krafttraining nicht auf. Aus dem Grund, weil es eben ein anderer Stoffwechselprozess ist. Umgekehrt, glaube ich, Kraftsportler, die dann mit Cardio anfangen, stehen da auch häufig mit auf dem Kriegsfuß, weil sie sagen, boah, das ist ja, ich bin ja richtig erschöpft hier. Oder sie gehen halt so hoch in die Intensität rein, dass sie eben Schwierigkeiten haben, das länger durchzuziehen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Du machst ja auch tatsächlich beides, ne? Du gehst ja auch laufen, du machst auch Kraftsport.
Genau das. Also ich stelle das immer wieder fest, dass Leute, die aus dem Cardio-Bereich kommen und dann mit Krafttraining anfangen, sagen, ja, auch Krafttraining gut, macht Spaß und so. Aber wenn ich aus dem Krafttraining rausgehe, habe ich nie den Eindruck, dass ich was geschafft habe. Ich fühle mich einfach so, als könnte ich noch weitermachen. Und das liegt einfach daran, dass Krafttraining muss ja lokal sein. Das heißt, du trainierst eine Beinübung die hat eine andere Wirkung, als wenn du jetzt Latziehen oder Klimmzüge oder Bankdrücken oder sowas machst, weil die Belastung jeweils lokal ist für die Muskelzellen. Während beim Cardiotraining ja der ganze Körper die ganze Zeit im Einsatz ist, gleichzeitig und überall Anforderungen entstehen, was Sauerstoff und so weiter angeht. Und deswegen ist auch die Belastung fürs zentrale Nervensystem beim Cardio höher. Und ich fühle mich hinterher einfach platter, weil der ganze Körper, das komplette Nervensystem, ja, also jede einzelne Muskelzelle wird ja von Nervenbahnen und Nervenzellen angesteuert. Und dann ist klar, wenn ich schwimme, wenn ich Rad fahre, wenn ich laufe, dass ich da eine andere Ganzkörperbelastung habe, als wenn ich erst einen Satz Bankdrücken mache, dann mache ich Rudern, dann mache ich Schrägbankdrücken, dann mache ich eine Beinpresse. Dann kann ja jeweils wieder die anderen neuromuskulären Systeme haben ja wieder eine Ruhepause. Oder wenn ich ein Split-Training mache und mache nur Brust, Schultern, Trizeps, ja, dann werden meine Beine gar nicht groß belastet, außer zur Stabilisierung vielleicht. Und deswegen fühlt man sich nach dem Krafttraining oftmals so, als könnte man noch ganz viel machen. Die Erschöpfung ist zwar, merkt man in den Muskeln, aber sonst merkt man nichts. Aber das ist gut. So muss es sein.
Lass uns doch mal über Sarkopenie sprechen. Gibt es da noch weitere Folgen, die wir noch nicht angesprochen haben, wenn man jetzt in diesen Muskelabbauprozess reingekommen wäre mit dem Alter?
Ja, es gibt zwei wichtige negative Konsequenzen. Punkt Nummer eins. Überleg dir mal, wenn du die Hälfte deiner Muskelmasse verloren hast, ja. Muskelmasse ist mit Abstand unser größter Glykogenspeicher. Wir haben nur die Leber und die Muskeln, wo Glykogen, also Zucker, gespeichert werden können. In eine gut trainierte Muskulatur geht ungefähr das Fünffache dessen, was in die Leber passt. Das bedeutet, wenn ich nur noch die Hälfte meiner Muskelmasse habe, habe ich mehr als die Hälfte, weil ich ja überproportional Muskeln eingebüßt habe im Vergleich zur Leber, denn die Leber bleibt ja gleich, habe ich mehr als die Hälfte meiner Speicherfähigkeit für Kohlenhydrate verloren. Das bedeutet, jemand, der immer sein Müsli essen konnte, ja, eine Banane mit Haferflocken, ein bisschen Milch, was ja ein tolles Essen ist, schönes Frühstück, ja, hat plötzlich einen Insulinanstieg, hat plötzlich viel zu hohen Blutzucker. Warum? Weil der Zucker nirgends mehr hin kann aus dem Blut. Ne? Früher waren da Muskelzellen, die haben den regelrecht, wenn du morgens, wenn du ganze Nacht geschlafen hast, hast 10 Stunden nichts gegessen, dann geht dein Frühstück direkt in die Muskelzellen, also die Kohlenhydrate aus den Haferflocken und aus der Banane. Und das merkt man ja teilweise auch, ne? Dieses Aufladen, was Kraftsportler machen, das kann man ja teilweise sehen, wie die Muskeln sich füllen. Aber wenn da keine Muskeln mehr sind, dann bleibt das im Blut und dann hat der Körper nur noch eine Möglichkeit. Er kriegt den Zucker ja nicht raus, außer er wandelt es um in Fett, weil Fett kann er speichern. Zuckerspeicher hat er ja keine ausreichenden mehr. Das bedeutet, ich habe ein erhöhtes Diabetesrisiko und zwar sprunghaft, riesig erhöhtes, deswegen Altersdiabetes, weil das passiert ganz oft bei alten Leuten, ne? Die keine Muskeln mehr haben. Zweite, durch diese Umwandlung des Zuckers in Fett kriege ich schlimmstenfalls eine Fettleber, metabolisches Syndrom, Übergewicht und was weiß ich. Also es ist eine ganze Kaskade von Folgeproblemen, ja. Ein Punkt, den ich nur kurz ansprechen will, Osteoporose. Ein starker Muskel zieht auch stark am Knochen. Und das bedeutet, der Knochen hat keine Chance, sich abzubauen, weil er Zugkräfte kriegt und aushalten muss. Und wenn dieser Reiz aber wegfällt, weil da kein starker Muskel mehr ist, dann brauche ich auch keinen starken Knochen mehr. Und dann kriege ich Osteoporose. Das ist die eine Seite, die ganzen Krankheiten, die ich möglicherweise dann kriege, beziehungsweise wo das Krankheitsrisiko dramatisch ansteigt. Und der andere Punkt ist, warum ist denn Sport, körperliche Aktivität so gesund? Weil unsere Muskeln immer, wenn sie kontrahieren, Myokine ins Blut abgeben. Und das sind Stoffe, die uns gut tun, ja. Das ist jetzt ein ganzes komplexes Thema für sich. Deswegen an der Stelle nur, Myokine tun uns gut. Die bekämpfen Krankheiten. Die machen ganz viel Positives. Deswegen leben Sportler ja auch länger und gesünder im Schnitt. Also, je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Myokine werden ins Blut abgegeben und wirken überall im Körper.
Du hast auch eine tolle Story, die ich gelesen habe von einer Seniorensportlerin aus Hamburg, die auch mit Osteoporose ein Thema hatte und da wurde die Knochendichte gemessen. Was war da das Besondere an dem Fall?
Ja, das kann ich gerne mal spoilern, weil in meinem Buch sind ja noch mehr Geschichten dieser Art. Deswegen kann ich die eine gern zum Besten geben. Und zwar war das so, ich habe einen Vortrag gehalten über gesundheitsförderliche Aspekte von Muskeltraining und anschließend war da noch so eine Fragerunde. Und da meldete sich eine ältere Dame, die war schon über 90 und sagte, ja, sie hätte jetzt was Kurioses erlebt. Und zwar ist sie seit Jahren Osteoporose-Patientin und die kriegt in regelmäßigen Abständen ihre Knochendichte bestimmt, um zu gucken, wie schlimm ist es geworden mit der Osteoporose und so weiter. Und nach der letzten Messung wurde sie gebeten, nochmal vorstellig zu werden und die Messung müsse wiederholt werden, weil es ein Fehler passiert sei. Es hat nicht funktioniert. Ja, dann wurde die Messung wiederholt und dann hat der Arzt gesagt, Donnerwetter, die Messung hat ja doch gestimmt. Ich dachte, es sei ein Fehler, deswegen haben wir es wiederholt. Die hatte nämlich in den Jahren zuvor immer an Knochenmasse verloren und jetzt war die Knochendichte besser geworden. Und hat er gesagt, ja, was haben Sie denn anders gemacht? Haben Sie irgendwas anderes gemacht? Und das ist natürlich klar, was sie gemacht hat. Sie hat mit Krafttraining angefangen. Ja, und war da schon Ende 80 und als sie die Geschichte erzählt hat, war sie über 90 und hat immer noch trainiert. Und das sind natürlich Geschichten, da geht einem das Herz auf, wenn man das hört. Ne? Das ist sensationell.
Ja, Wahnsinn. Ich würde ganz gerne mit dir jetzt auch nochmal mehr in die Praxis gehen. Wir haben ja schon über Training einige Dinge besprochen. Wir haben über HIIT-Training gesprochen. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, was du gesagt hattest, 2 Trainingseinheiten pro Woche, jeweils so 30 bis 45 Minuten, wenn ich richtig trainiere, reichen aus. Da können wir, glaube ich, auch schon sagen, das widerspricht dem, was man häufig hört. Ja, man hört ja häufig 3-mal die Woche 60 Minuten. Also, geringe Dosis bringt schon ordentlich was. Dann haben wir über die Unterschiede zwischen HIIT-Training und diesem normalen Volumentraining gesprochen. Dazu sind wir übrigens auch in unserer letzten Folge, die ich noch verlinke, auch nochmal ganz weit in die Tiefe gegangen. Die ist auch immer noch aktuell, verlinke ich nochmal. Und wir haben eben auch über die Studien gesprochen mit Menschen, die schon ein gehobenes Alter haben und die beeindruckende Ergebnisse gezeigt haben durch Krafttraining. Ich würde ganz gern mit dir nochmal über Ernährung sprechen. Lass uns mal mit dem Protein anfangen, was glaube ich an der Stelle auch ganz wichtig ist. Du empfiehlst hier ja, also wenn man jetzt sich mal anguckt, die allgemeinen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die liegen so bei 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Du empfiehlst aber deutlich mehr. Wie kommt das? Warum brauchen wir Menschen, eben auch je älter wir werden, umso mehr Eiweiß?
Also deutlich mehr hört sich jetzt dramatisch an. Ich empfehle an trainingsfreien Tagen nicht 0,8, sondern eher 1,0, vielleicht sogar 1,3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und an Trainingstagen 1,6 Gramm. Warum? Ganz einfach, weil mittlerweile gibt es ja viele sehr gute Messungen der Muskelproteinsynthese nach dem Training. Und da hat man kurz gesagt festgestellt, dass wenn du Krafttraining machst, hast du umso mehr Muskelmasse oder Muskelaufbau, je mehr Protein du zu dir nimmst. Aber dass es einen Plateau-Effekt gibt oder einen Deckeneffekt bei ungefähr 1,6 Gramm. Darüber hinaus kannst du so viel Eiweiß essen, wie du willst und es wird nicht in mehr zusätzlichem Muskelwachstum resultieren. Deswegen 1,6 an Trainingstagen. Warum etwas mehr als die 0,8 an trainingsfreien Tagen, nämlich eher 1,0 oder 1,3? Aus einem ganz einfachen Grund, nämlich, wenn du das machst, wenn du trainierst, hast du ja auch Muskelaufbau. Das heißt, normalerweise hast du dann auch eine Reduzierung des Körperfettanteils. Mit anderen Worten, du hast zwar jetzt ein ähnliches Körpergewicht wie vorher, aber das besteht ja zu einem höheren Prozentsatz aus Muskelmasse. Also brauchst du mehr Protein. Ein weiterer Grund, warum ich etwas mehr empfehle, ist, weil auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch die österreichische oder schweizerische mittlerweile bei Älteren, nämlich auch nicht mehr die 0,8 empfehlen, an denen sie lange festgehalten haben, sondern mittlerweile 1,0 eher. Und zwar aus folgendem Grund. Diese ganzen Messungen mit Muskelproteinsynthese, Ganzkörperproteinsynthese und sowas, die wurden meistens an jungen Menschen durchgeführt. Also ich meine, meistens sind es ja Studenten, ne, die Zeit und Lust haben oder an so einer Studie teilzunehmen. Es gibt aber auch aktuellere Studienergebnisse, wo man das verglichen hat mit Älteren und hat bei Älteren, Durchschnittsalter knapp über 70, die Muskelproteinsynthese, die sogenannte postprandiale Muskelproteinsynthese, also sprich, was passiert im Muskel, nachdem ich Protein gegessen habe, mit einer ganz normalen Mahlzeit oder mit einem Shake, das ist egal. Und da zeigte sich Folgendes, dass die Älteren fast die doppelte Menge an Protein pro Mahlzeit benötigt haben, um die gleiche Muskelproteinsynthese zu erzielen. Mit anderen Worten, bei Älteren, ja, da waren es über 70-Jährige. Wo das anfängt, wissen wir noch nicht so genau. Ältere Menschen können offensichtlich Protein nicht mehr so ganz optimal verstoffwechseln. Also es gibt einen gewissen Verdauungsverlust. Und das ist der zweite Grund, warum, insbesondere wenn man gerade trainiert hat, die Mahlzeit nach dem Training durchaus ein bisschen mehr Protein vertragen kann.
Was sagst du zu den, es gibt ja diese klassische Empfehlung für auch Kraftsportler, dass man auf 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht abzielt. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch die Proteinqualität eine Rolle spielt, vielleicht auch im Alltag. Ich finde immer, diese Durchschnittswerte sind hilfreich. Wenn ich mir meinen eigenen Alltag angucke, dann habe ich manchmal einen stressigen Tag, wo ich nicht so ganz schaffe, auf meinen Optimum zu kommen und dafür dann am nächsten Tag das aber hinbekomme. Deswegen bin ich dazu übergegangen, auch immer ein bisschen mehr zu empfehlen, damit man so eine Art Sicherheitsfaktor hat. Aber das ist ja auch etwas, wo viel drüber diskutiert wird. Man liest je nach Quelle unterschiedliche Grammangaben. Viele stehen auch dem kritisch gegenüber. Das habe ich auch immer wieder, dass Menschen sagen, oh, 2 Gramm oder so, das ist ja auch zu viel. Ne? Da muss man auch aufpassen. Was hast du da?
Ja, also da ich ja diese ganzen Forschungssachen regelmäßig lese, kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass 2 Gramm unproblematisch sind. Also man hat ja da Versuche gemacht, wo man den Leuten sogar versuchsweise 3 Gramm am Tag gegeben hat und hat Nierenfunktionen, also das, wo man diese Dinge, wo man gesagt hat, okay, da könnte es kritisch werden, diese Organsysteme könnten belastet werden, Leber, Nieren, hat man geguckt und über so normale Versuchszeiträume hat sich gar nichts Negatives gezeigt bei 3 Gramm, ne? Jetzt natürlich, wer das lebenslang macht, das ist schon viel, ja. Das würde ich nicht empfehlen, sondern ich will es nur einordnen. Die Schlussfolgerung 2 Gramm, aus meiner Sicht völlig unproblematisch. Vorausgesetzt, es kommt nicht aus den falschen Quellen. Also wenn jetzt jemand nur extrem viel Fleisch aus Massentierhaltung isst oder sowas und darüber die 2 Gramm. Ne? Also da muss man auch ein bisschen drauf gucken. Und das andere ist, wenn diese 2 Gramm nicht dazu führen, dass du jetzt einen riesigen Kalorienüberschuss hast, also dass du einfach mehr isst, ne? Und das ist ja, also ich sag mal, zu viel. Also Protein ist ein lebensnotwendiger Stoff. Und ich finde die Empfehlung, was weiß ich, 1 Gramm an trainingsfreien und 2 Gramm an Trainingstagen, finde ich absolut vertretbar, weil es keine negativen Folgen wahrscheinlich hat. Davon müssen wir zurzeit ausgehen. Und weil ein bisschen zu viel Protein oder ein bisschen mehr, als man braucht, sicher unproblematischer ist, als wenn man zu viel Fette isst oder zu viele Zuckerstoffe zu sich nimmt, ja. Also zu viel ist immer schlecht, egal was es ist. Ja, eine Überversorgung hat negative Konsequenzen. Aber beim Protein, wenn du 2 Liter Cola trinkst, also diese Zuckercola, ne, überleg dir mal, wie viel Zucker du dann konsumiert hast. Aber an Protein sich zu überessen, das ist ja fast unmöglich. Also solche vergleichbare Überkonsum zu kriegen, das ist ja nicht möglich. Also ich glaube, dass gerade bei Älteren viel mehr Menschen einen Proteinmangel haben als irgendeine Proteinzufuhr, die zu hoch und deswegen problematisch sein könnte.
Nehmen wir mal die Kohle als Beispiel. Das ist halt eine Quelle für Kohlenhydrate, Zucker. Und es ist überhaupt kein Problem, über einen Tag verteilt 2 Liter zu trinken. Beim Protein ist es der Fall, ja, dass das sehr gut sättigt, dass man dann wirklich auch, und das haben ja viele das Problem, dass sie sagen, ja, wie soll ich denn auf meine, nehmen wir jetzt mal die 1,6 Gramm Protein, auch das fällt ja vielen schwer. Wenn wir sagen, jemand wiegt, weiß nicht, 70, 80 Kilo, müsste ich jetzt nochmal nachrechnen, aber nehmen wir mal über den Daumen, liegt dann vielleicht die Empfehlung bei 100 Gramm Protein am Tag. Und das ist auch etwas, was ich häufig wieder gespiegelt bekomme, dass Menschen dann sagen, ja, wie soll ich denn darauf kommen? Ich habe jetzt mal angefangen zu tracken. Ich lieg vielleicht bei 60 Gramm Protein am Tag. Was soll ich denn da machen, um auf die 100 Gramm zu kommen? Was sind denn deine praktischen Tipps oder wie machst du das bei dir?
Also das kommt immer ganz stark darauf an, wie jemand sich insgesamt ernährt. Also ist es eine omnivore Ernährung, also sprich mit Fleisch, dann ist es relativ leicht, wenn man eine Fleischmahlzeit dabei hat. Oder Leute, die Fisch essen, auch das ist ja sehr proteinreich, Geflügel sowieso. Aber auch bei einer vegetarischen Ernährung ist es ja überhaupt kein Problem. Also Ovo-Lacto, wenn du Eier und Käse noch und Milch dazu nimmst, Milchprodukte, gerade der Magerquark, ne, ein Päckchen Magerquark hat 60 Gramm Protein, ja, und den ein bisschen schön hergerichtet mit Früchten oder sowas, ne, das ist ja auch eine leckere Mahlzeit, also es ist gar nicht so schwer und es gibt ja auch immer diese Faustregel, dass tierische Proteine hochwertiger sind als pflanzliche. Das stimmt natürlich per se so vom Aminosäurenprofil für die meisten Quellen, während es natürlich auch einige pflanzliche Quellen gibt, wie Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen und so weiter, die mit Fleisch durchaus mithalten können teilweise sogar übertreffen, was das Aminosäurenprofil angeht. Aber auch da gibt es eine ganz einfache Faustregel, nämlich wenn du dein Protein aus pflanzlichen Quellen ausschließlich beziehst, dann brauchst du einfach ein paar Gramm mehr Protein, dann hast du automatisch auch mehr Aminosäuren. Auch von denen, die vielleicht relativ knapp sind, hast du dann ja mehr. Ne? Also gerade, ich sag mal so, Veganer müssen natürlich gucken, ob sie vielleicht so ein veganes Proteinpulver sich zulegen oder sowas, weil sonst ist es sehr schwer, solche Mengen zu essen, dass man auf ausreichend Protein kommt.
Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Man muss ja auch immer bedenken, je nach Proteinquelle, sind ja auch andere Dinge enthalten. Wenn jetzt jemand dann parallel noch sagt, ich möchte ganz gern meinen Körperfettanteil reduzieren und würde auch ein bisschen gern abspecken, dann ist der Spielraum nicht ganz so hoch, wenn ich dann etwas esse, wo eben auch noch Zucker drin ist. Aber da gibt's inzwischen richtig gute auch Proteinpulver, die vegan sind und vom Aminosäureprofil ja genauso gut sind wie auch tierische Proteinpulver. Kreatin ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ich will es ganz gern ein bisschen kürzer hier abhaken, auch da nochmal verweisen auf unseren letzten Podcast. Da sind wir da sehr in die Tiefe gegangen, weil du auch ein Buch geschrieben hast über Kreatin. Auch das verlinke ich nochmal. Ich finde es absolut spannend, was in den letzten Jahren auch in der Forschung noch passiert ist, was für neue Studien zu Kreatin rausgekommen sind. Ich glaube trotzdem für viele Menschen da draußen, wenn sie davon gehört haben, dann denken sie da immer noch an Bodybuilding, an große, ja, also Hardcore-Muskelsportler. Und du sagst aber, gerade Menschen, die eben auch schon über 55 sind, sollten Kreatin supplementieren, täglich 3 Gramm. Warum?
Ja, also sollten, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich sag's mal anders. Es gibt gute Gründe, gerade für Ältere, aber auch für Jüngere, eine kleine Menge an Kreatin zu supplementieren. Und jetzt mache ich mal was andersrum. Wer nicht möchte, muss das nicht. Also ein gesunder Mensch kann keinen Kreatinmangel erleiden, weil unser Körper nämlich selbst Kreatin herstellt. Gut, kann doch einen Mangel erleiden, wenn du mangelernährt bist. Also zu wenig Aminosäuren, zu wenig Vitamine über einen längeren Zeitraum. Dann ist auch die endogene, also die körpereigene Kreatinsynthese unterdrückt. Aber angenommen, du bist gut ernährt, bist gesund, dann können alle Stoffwechselprozesse, für die wir Kreatin brauchen, ablaufen. So, und dann ist die Frage, ja, und was hat dann eine Zufuhr für einen Sinn? Ganz einfach, Kreatin ist einer der wenigen Stoffe, die wir im Körper speichern können in gewissem Umfang. Und zwar als Kreatinphosphat. Und da wird's spannend. Denn Kreatinphosphat ist die zweitwichtigste, man könnte auch sagen, die wichtigste Energiequelle für anaerobe Energiebereitstellung. Das heißt, immer dann, wenn ich Treppen hochgehe, wenn ich mal schnell laufen muss, wenn ich Krafttraining mache, wenn ich beim Cardiotraining einen Sprint anziehen muss oder einen Anstieg habe, dann brauchen meine Muskelzellen Kreatinphosphat. Und das Schöne ist, Kreatinphosphat ist ja, wie gesagt, in der Muskelzelle schon gespeichert. Es ist also schon da. Normalerweise ist es nämlich so, unser Körper kann für sowas nur Phosphat verwenden. ATP ist aber schnell aufgebraucht. Dann kommt als nächstes das Kreatinphosphat. Und wir können in der Zelle mehr Kreatinphosphat als ATP speichern. Bedeutet also, wir haben einfach mehr Energie für Kraft, für all diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Und das spürt man teilweise. Ne? Du spürst beim Krafttraining, dass du plötzlich 1-2 Wiederholungen mehr schaffst. Oder du spürst beim Treppensteigen, dass du normalerweise, dass das Muskelbrennen schon im zweiten Stock beginnt und jetzt machst du 5 Treppenstufen mehr, bevor der Muskel offensichtlich anaerob da Laktat produziert und so. Ne? Also das kann man merken. Und deswegen ist es in vielfacher Hinsicht positiv. Was noch hilfreich ist, ist, dass Kreatin Trainingsadaptationen verstärkt. Ja? Also die Leute, die Krafttraining machen und ein bisschen Kreatin dazu nehmen, haben oftmals höhere Kraft und, was heißt oftmals, fast immer, höhere Kraft und Muskelzuwächse als die, die nur trainieren ohne Kreatin. Das ist ein kleiner Effekt, es ist nicht mit Doping oder sowas vergleichbar, aber es ist ein statistisch signifikanter Effekt, den du in allen Studien ablesen kannst und da gibt es mittlerweile auch Dutzende. Insbesondere bei Älteren ist das der Fall. Ältere Menschen haben nämlich weniger Kreatinphosphat im Körper gespeichert, wobei wir jetzt noch nicht wissen, ob das durch den Muskelschwund an sich kommt, also weniger Muskeln heißt auch weniger Kreatinphosphat, oder ob die wirklich überproportional viel Kreatinphosphat verlieren. Das wissen wir nicht, aber Tatsache ist, ältere Menschen haben weniger Kreatinphosphat im Körper und profitieren dann natürlich auch von einer Supplementierung. Und weil du gerade die Menge zu Recht angesprochen hast, früher gab es so einen Trend der Überdosierung, da haben die Leute sich 20, 30 Gramm reingehauen, ne? Bis die ganzen Darmzotten das aufgenommen haben und dann wieder abgegeben haben, dann haben sie Dünnpfiff gekriegt und so weiter, ne? Oder Magenschmerzen. Das ist ja kein Wunder, das ist ja eine 10-fache Überdosierung. Also wer Kreatin nehmen will, der soll sich an den Vorgaben der EFSA, das ist die European Food Safety Association, orientieren und die empfiehlt 3 Gramm. Und wenn du ganz viel Fleisch isst, weil Kreas heißt ja Fleisch, ne? Also es ist ein Fleisch drin, wenn du viel Fleisch isst, dann reichen dir vielleicht auch 2 Gramm am Tag. Selbst riesige Bodybuilder, denen reichen in der Regel 5 Gramm.
Ah, da kann man auch sagen, je mehr Muskelmasse, desto mehr Kreatin brauche ich am Ende auch. Gilt ja auch fürs Protein übrigens.
Genau, also 95% des Kreatinphosphats liegt in der Muskulatur. Und die 5% verteilen sich auf Gehirn, Nervenbahnen, Organe und so weiter.
Gehirn ist auch ein spannendes Stichwort. Wir wissen ja inzwischen, dass das Gehirn auch Kreatin braucht und dass es da offenbar auch Effekte gibt. Was bewirkt denn Kreatin eigentlich in unseren Zellen? Im Muskel auf der einen Seite, im Gehirn auf der anderen Seite?
Wir haben ja eben am Beispiel des Muskels besprochen, dass die Energieversorgung besser wird. Ja, dass der Muskel leistungsfähiger wird, weil er mehr Brennstoff, mehr Energie zur Verfügung hat. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich, man muss da immer noch vorsichtig sein, weil das meiste, was wir wissen, wissen wir aus Tierstudien und so weiter. Wahrscheinlich gilt das Gleiche auch für Nervenzellen, Hirnzellen und andere, dass auch da die Energieversorgung besser wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Da 95% des Kreatinphosphats in der Muskulatur ist, ist es kein Wunder, dass sich die ursprüngliche Forschung natürlich auf die Muskeleffekte, auf die Trainingseffekte, Leistung und so weiter fokussiert hat. Aber mittlerweile sind die 5% fast noch spannender zu gucken, was passiert im Gehirn, was passiert im Herzen und so weiter, ne? Wie wirkt sich da es aus? Gibt es da auch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und so? Die ersten Anzeichen gehen tatsächlich in die Richtung, ne? Dass es gut tut, wenn wir ausreichend Kreatinphosphat im ganzen Körper haben, nicht nur in der Muskulatur.
Lass uns noch mal über mögliche Nebenwirkungen sprechen. Man sagt ja immer, kein Effekt ohne Nebenwirkung. Gibt es denn Nebenwirkungen von Kreatin oder gibt es vielleicht auch Menschen, die das nicht zu sich nehmen sollten?
Nebenwirkungen gibt es nur dann, wenn es überdosiert wird. Kann man ganz einfach ausdrücken, der Körper versucht, diesen Überschuss wieder loszuwerden. Erste Reaktion ist, er stellt die eigene Synthese ein. Wenn zu viel im Körper ist, macht er jetzt nicht noch mehr. Das wollen wir nicht. Und das Zweite ist, er versucht es loszuwerden. Das heißt, es ist eine Belastung für die Nieren. Es ist, führt zu mehr Urinabgabe und so weiter. Und deswegen sollte man es, wie mit jedem anderen Nährstoff auch, nicht überdosieren, sondern angemessen. Deswegen diese Obergrenze 3 Gramm, nicht mehr. Belastung der Niere, deswegen wer jetzt nur eine Niere hat oder wer eine Nierenkrankheit hat oder sonst irgendwie eine eingeschränkte Nierenfunktion, der sollte zunächst mal kein Kreatin supplementieren und sich mit seinem Nephrologen, also mit dem Nierenarzt, gut besprechen. Weil manchmal ist eine kleine Kreatinzufuhr sogar bei Nierenerkrankungen hilfreich, weil die Niere selbst ja auch ein Organ ist, was einen entsprechenden Stoffwechsel hat und deswegen auch Kreatinphosphat braucht. Wenn man eine Nierenerkrankung hat, muss man es mit dem Arzt besprechen.
Man kann wahrscheinlich auch über Messungen dann feststellen, wie die Versorgung ist und dann nachjustieren und unter Messung beobachten, wie der Effekt ist, ne?
Das kann man machen, wobei eine Sache natürlich noch zu beachten ist, wenn man, also Kreatin produziert ja unser Körper jeden Tag und scheidet in Form von Kreatin die gleiche Menge wieder aus. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kreatin zu mir nehme, wird auch mehr Kreatinin ausgeschieden. Da Kreatinin aber ein Marker ist für Nierengesundheit, muss man bei Untersuchungen immer das dem Arzt sagen, dass der Kreatininwert erhöht sein könnte aufgrund der Kreatinzufuhr. Dann nimmt er einfach bei seiner Untersuchung einen anderen Nierenmarker und dann ist es kein Problem. Noch ein Argument, warum Kreatin in geringen Mengen völlig unproblematisch ist. Wir haben Millionen Menschen, die regelmäßig Fleisch essen und deswegen auch diese 2-3 Gramm Kreatin in Form von Fleisch zu sich nehmen. Und da haben wir auch noch keine Zusammenhänge gesehen, dass das Kreatin, was im Fleisch enthalten ist. Das sind eher andere Sachen im Fleisch, die bei Überkonsum schädlich sein können. Aber das ist ein weiteres Argument, warum es ungefährlich ist. In normaler Dosierung.
Wir können also sagen, von der Funktionsweise ist es so, dass der Körper stellt Kreatin selbst her, offenbar nicht in dem Maße, dass die Kreatinspeicher randvoll sind, sondern da ist immer noch mal ein bisschen mehr Platz und Potenzial. Und dieses Potenzial kann ich ausschöpfen, wenn ich das noch zusätzlich supplementiere, sodass ich dann, was die Energiebereitstellung im Muskel, aber auch im Gehirn angeht, auf meinem Optimum bin. Du hast noch eine Geschichte von Linford Christie, dem Olympiasieger. Magst du die mal zum Besten geben? Der hat mit 37, was ja eigentlich schon ja, ein alter Herr ist im Leistungssport, noch Erfolge gefeiert. Wie hängt das mit Kreatin zusammen?
Das hängt mit Kreatin zusammen, teilweise zumindest. Und das hängt mit Muskelfasern zusammen, über die wir gleich vielleicht nochmal kurz sprechen können. Im Zusammenhang mit der Frage, warum das HIIT eigentlich so gut ist, um die Sarkopenie zu verhindern. Jetzt zu Linford Christie. Der war schon einer der besten britischen Sprinter oder der beste und war schon in der Weltspitze. Und dann ist der Trainer der britischen Leichtathleten auf Kreatin gestoßen. Also es gab eine Untersuchung, wo nämlich Leute, die mit Kreatin behandelt wurden, da war einer dabei, der war Sprinter, Hobbysprinter und hat seine Zeit verbessert. Das wurde in diesem Fachbeitrag erwähnt und dieser Coach hat das gesehen und hat dann gesagt, okay, probieren wir mal aus, ob das was bringt. Und hat dann den Sprintern gesagt, sie sollen Kreatin supplementieren und die haben das gemacht. Und der Linford Christie, der sowieso nur noch ein Stückchen von der absoluten Weltspitze entfernt war, ne, der hat daraufhin alles gewonnen, was es im Sprint zu gewinnen gab, obwohl er schon über 30 war. Ne? Und das ist ein Alter, wo die Sprintfähigkeit oftmals schon stark abnimmt, hat das mit den Typ-2-Fasern zu tun, Muskelfasern, über die ich gerne nochmal sprechen möchte. Also, der war schon sehr alt, hat angefangen, Kreatin zu supplementieren und hat sich ein paar Prozent verbessert. Und das hat ausgereicht, weil er eh schon Weltklasse war, um Europameister zu werden, Weltmeister zu werden, Commonwealth-Sieger zu werden und Olympiasieger zu werden. Und ich glaube, entweder Europarekord oder Weltrekord, nagel mich nicht fest. Also der war der Hammer. Und der hat es geschafft, mit fast 37 Jahren sich nochmal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. In dem Alter, da war er schon Großvater. Und das ist noch nie einem Sprinter gelungen. Und deswegen war das so sensationell. Und als der Christie hinterher nach Beendigung seiner Karriere oder gegen Ende seiner Karriere zumindest gesagt hat, dass er Kreatin supplementiert hat, da gab es einen Boom. Und da haben praktisch alle das genommen und haben es ausprobiert. Ne? Das macht natürlich mich nicht zu einem Weltklasse-Sprinter oder sowas oder dich, sondern du musst, also es bringt ja nur so ein paar Prozent. Aber wenn du eh schon Weltklasse bist, dann kann das sehr viel ausmachen, diese wenigen Prozent. Wir wissen ja alle, wie viel Leistungssportler machen müssen, um sich überhaupt noch ein bisschen zu verbessern. Ne?
Genau, im Leistungssport sind das die klitzekleinen Unterschiede, die eben dann doch den Sieg herbeiführen. Sei es jetzt in dem Fall eben das Kreatin. Und ich glaube, wir müssen auch dazu sagen, auch wir haben über Protein und Kreatin gesprochen, wenn man jetzt seinen Proteinzufuhr erhöht und trotzdem nur auf dem Sofa sitzen bleibt, dann macht das mit den Muskeln auch nichts. Ne? Die fangen halt nur an zu wachsen, wenn ich einen Reiz setze.
Absolut. Absolut. Und wenn du diesen Dreiklang nimmst, Muskeltraining, Protein und Kreatin, funktioniert sehr gut zusammen. Aber das Wichtigste ist das Muskeltraining. Ohne das Muskeltraining kannst du dir die anderen zwei auch sparen im Prinzip. Ne? Da wirst du nichts merken. Und die Gefahr ist natürlich so groß zu sagen, okay, wenn ich 2 von 3 mache, dann habe ich ja schon mal was Positives. Nein, das ist, da habe ich schon mal 2 Drittel. Nein, da hast du null Drittel sozusagen. Ne? Weil der Reiz muss gesättigt und befriedigt werden. Ja, also und der Reiz kommt vom Muskeltraining.
Es gibt Studien, die zeigen, und das schreibst du in deinem Buch Reverse Aging, dass durch Krafttraining auch Gene verändert wird, die, und zwar Gene verändert werden, die mit der Alterung zusammenhängen. Kannst du das erklären?
Ich bin jetzt kein Genforscher. Ich habe das selber nur mit großem Erstaunen gelesen, aber das passt in diesen Themenkomplex, dass in unserer Muskulatur sehr vieles passiert, was tatsächlich als Verjüngungseffekt betrachtet werden kann oder als Anti-Aging, wie man früher gesagt hat. In dem Zusammenhang gibt es nicht etwas, was fast noch wichtiger ist. Nämlich eine Muskelkontraktion kommt ja so zustande, dass das Gehirn sagt, okay, ich will jetzt Beinpressen oder Bizepscurl oder irgendwas. Da muss ja die Muskelzelle einen Reiz von irgendwo herkriegen. Das kommt von der Gehirnzelle, die geht über eine Nervenbahn an das Motorneuron, also die Nervenzelle im Rückenmark, die für Bewegung zuständig ist. Und die aktiviert die Muskelfasern. Ja. Und das Spannende ist, man hat, da sind wir wieder beim Thema Alterung und Alterskonsequenzen oder Alters Probleme vorbeugen. Wenn ältere Menschen Krafttraining machen, dann senkt das messbar ihr Demenzrisiko. Das muss man sich mal vorstellen. Und der mutmaßliche Zusammenhang ist nämlich, dass diese Reizweiterleitung keine Einbahnstraße ist. Also, dass das Gehirn quasi den Muskeln sagt, sie sollen arbeiten, stimuliert das Nervensystem und die Muskulatur. Aber wenn die Muskeln dann arbeiten, kriegt offensichtlich auch das Nervensystem und die Gehirnzelle einen positiven Reiz. Also die ist ja in irgendeiner Weise aktiv dabei. Also offensichtlich stimuliert es das Gehirn, wenn wir unsere Muskeln intensiv trainieren. Und das ist aus meiner Sicht die beste Nachricht. Da gibt es auch ganz tolle Studien. Da hat man auch ältere Leute was auswendig lernen lassen. Die einen mussten sitzen, durften sich nicht bewegen und die anderen haben verschiedene Arten von Aktivitäten währenddessen ausgeführt. Und du kannst dir denken, was rausgekommen ist. Die Erinnerungsrate bei denen, die körperlich aktiv waren, war viel besser als bei denen, die passiv waren. Also ganz wichtige Erkenntnis, Muskeltraining ist ein wirksames Mittel gegen Demenz. Oder anders gesagt, es senkt das Demenzrisiko.
Ja, erstaunlich. Ich musste gerade denken, noch vor, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber 10, 20 Jahren gab es ja noch das Klischee vom dummen Kraftsportler. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch noch. Ich habe das schon länger nicht mehr gehört, jetzt die letzten Jahre. Und das passt ja auch gut zu den Erkenntnissen. Die Wissenschaft hängt ja mal ein bisschen hinter der Praxis hinterher, aber jetzt holt sie so langsam auf.
Ja gut, das liegt aber auch daran, weil die Wissenschaft ja auch von ihr wird ja erwartet, dass sie auch die Erklärung mitliefert. Ne? Also erstmal Zusammenhänge feststellen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir wissen ganz lange, dass Leute, die trainieren, länger leben und gesünder leben. Das lässt sich statistisch so leicht nachweisen. Das wissen wir seit langem. Aber die Frage an die Wissenschaft war immer, warum? Warum ist das so? Dann weiß ich, wenn ich weiß, warum, dann weiß ich auch, was ich konkret machen kann. Ja, und mittlerweile wissen wir beispielsweise, dass die Myokine eine Riesenrolle dabei spielen. Ne? Und die kriege ich ja nur über Muskeltätigkeit.
Wenn jetzt jemand anfängt, wie lange dauert das denn realistisch, bis man Ergebnisse sieht, bis man diesen verjüngenden Effekt sieht? Was kann ich, sagen wir mal, in 3 Monaten erwarten oder vielleicht auch in 1 Jahr?
Das ist schwer zu sagen, weil Menschen unterschiedlich reagieren. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was hast du für eine Muskelfaserzusammensetzung, wie ausgeprägt ist dein Muskelschwund schon und so. Deswegen ist es ganz schwer zu pauschalieren. Aber was man sagen kann, wenn jemand die Entscheidung trifft und sagt, okay, ich fange jetzt an, dann ist es am Anfang, sind eigentlich nur 2 Sachen wichtig. Nämlich Nummer 1, die gute Übungsausführung zu lernen. Also wer ein Krafttraining anfängt, der muss sich am Anfang darauf konzentrieren, die Übungen sauber, technisch korrekt und richtig gut zu machen. Und das zweite ist eine Routine, das Training zur Routine werden lassen. Ja? Und ob du 12 Wiederholungen gemacht hast oder 9, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle oder eine ganz, ganz geringe Rolle. Konzentriere dich auf die Basics. Und wenn das Training dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn es genauso zu deinem Ablauf gehört wie das Zähneputzen, das musst du ja auch nicht mehr groß nachdenken über das Zähneputzen. Das macht man 2-3 Mal am Tag und dann, ja. Und so muss ein Krafttraining auch sein. Ne? Du machst dein Krafttraining und dann konzentrierst du dich, dass du eine Wiederholung mehr machst und dass du es ganz sauber trainierst und dass du vielleicht einen Satz mehr machst oder keine Ahnung was. Ne? Also immer, dass es progressiv ist, dass du immer versuchst, dich zu steigern im Training auf irgendeine Weise. Und das immer noch bei einem Punkt, den ich noch ansprechen möchte mit den Muskelfasern. Warum empfehle ich das HIIT? Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, jede Muskeltrainingsmethode ist grundsätzlich geeignet. Also du kannst auch ein Volumentraining machen. Da, wer jetzt schon ein Volumentraining macht und geht 4-5 Mal die Woche pumpen, wunderbar. Wunderbar, braucht im Prinzip gar nichts zu ändern. Ich möchte aber darauf hinweisen, warum das HIIT besonders wirkungsvoll ist. Und zwar aus folgendem Grund. Wir verlieren Muskelmasse, wenn wir altern und nicht gegensteuern. Wenn man sich mal anguckt, welche Muskelfasern sind denn überproportional davon betroffen, dann sind es die Typ-2-Fasern. Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Die Typ-2-Fasern brauche ich ja zunächst mal nur, wenn ich mich sehr schnell bewege oder wenn ich bis ins Muskelversagen reingehe. Also wenn, ganz einfach, wenn die Typ-1-Fasern es nicht alleine machen können. Also wenn ich jetzt 15 Wiederholungen machen könnte und mache nur 10, dann können das die Typ-1-Fasern, weil das sind ja Ausdauerfasern, die brauchen keine große Kraftleistung und so weiter. Aber bei den Wiederholungen, wo es richtig anstrengend wird, wo ich richtig Kraft brauche, da kommen dann die Typ-2-Fasern ins Spiel. Oder wenn ich sprinte, wo die langsamen Fasern, die Typ 1, nicht ausreichen. Aber welcher ältere Mensch trainiert denn bis zum Muskelversagen oder sprintet? Jetzt ist Sprinten eh keine gute Idee, wenn man lange nicht trainiert hat und sowas. Also, wenn wir bis ins Muskelversagen oder sehr nah dran trainieren, dann brauchen wir die Typ-2-Fasern und dann sterben die nicht ab. Das heißt, ich erhalte gerade die Muskeln, die besonders wichtig sind, und die eine hohe Gefahr haben, sonst abzusterben, gerade die kann ich durch das HIIT sehr effektiv erhalten. Auch mit einem Volumentraining, wenn ich im 3. Satz oder so dann wirklich die Muskelerschöpfung erreiche, dann funktioniert es auch. Aber gerade wenn jemand sagt, okay, 2-mal die Woche Krafttraining, das kann ich hinkriegen, das versuche ich mal, ja. Da ist natürlich das HIIT perfekt, weil du trainierst den ganzen Körper durch, machst einen intensiven Satz von jeder Übung und dann hast du wieder 2 Tage frei, bevor dann dein nächstes Training kommt. Ne? Und noch ein Bonus gibt es. Wir haben Daten ausgewertet von, ich glaube, 14.000 Probanden waren das, also die mit Chipkarte trainiert haben, wo du genau sehen kannst, wie ist die Kraftleistung und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass selbst diejenigen, die nur 1-mal die Woche ein intensives Krafttraining gemacht haben, die haben ihre Muskelmasse oder ihre Kraft in dem Fall mindestens erhalten, meistens sogar ein bisschen zugelegt. Und die 2-mal die Woche trainiert haben, die haben deutlich bessere Fortschritte erzielt, ne? Ja, weil du vorhin sagtest, ich habe ja gesagt, 2-mal die Woche einen Muskel zu trainieren, reicht völlig aus. für diese Zwecke, die wir verfolgen, hast du gesagt, das widerspricht dem, was man manchmal im Fitnessstudio hört. Aber auch da ist es ja so, selbst wenn du ein Split-Programm hast oder sowas, mehr als zweimal pro Woche trainierst du den einzelnen Muskel ja in der Regel auch nicht. Du hast eine andere Anordnung und sowas, eine andere Trainingsreihe, aber wer trainiert schon seinen Rücken oder seine Brust dreimal die Woche? Also da muss man schon Regenerationsweltmeister sein, wenn man das hinkriegt.
Sei denn so ein 3 Tage die Woche dreimal Ganzkörper, ne? Das wäre
ja
okay, auch so.
Okay, das könnte funktionieren, ja.
Ja, mit Tagpause dazwischen, aber du hast recht. Ansonsten, wenn ich 4-mal die Woche trainiere, 5-mal oder man kann ja auch 6-mal die Woche trainieren, wenn man ordentlich splittet, dann habe ich in der Regel das so aufgeteilt, wie du sagst, ne? Dass ich dann jeden Muskel 2-mal die Woche durchacker. Und dann entsprechend mit Volumen. Da, ich wollte auch zum Volumentraining versus HIIT nochmal was sagen. Meine eigene Erfahrung, und ich habe ja gesagt, eingangs über deine Bücher bin ich darauf gekommen, ich habe auch eine Zeit lang HIIT-Training trainiert. Und das, was ich darüber gelernt habe, auch wenn ich selbst dieses Prinzip aktuell nicht anwende oder in der Regel Volumentraining mache, ich habe dadurch gelernt, was Intensität bedeutet. Und das nehme ich immer noch in mein Training mit rein, weil ich diese Möglichkeit, und das beschreibst du übrigens auch in deinen Büchern, nicht jede Übung eignet sich so gut für einen HIIT, also zum Beispiel ein Snatch zum Beispiel sicher nicht, oder vielleicht auch mit einer Kniebeuge würde ich persönlich jetzt auch nicht anfangen, aber zum Beispiel in einer Beinpresse ich erinnere mich noch, wie ich an der Beinpresse HIIT-Training gemacht habe und ich habe erstmal gemerkt, wo eigentlich das Muskelversagen ist und wie sich das anfühlt, und dieses Körpergefühl ist so eine neue Referenz, und die nehme ich dann auch mit. Selbst wenn ich dann Volumentraining mache, weiß ich, wie weit ich noch vom Muskelversagen entfernt bin, ob eine Wiederholung noch geht oder ob ich lieber jetzt abbrechen sollte. Das sind alles Dinge, die ich darüber lernen kann oder ich in meinem Fall auch gelernt habe. Ja, und ich möchte jeden einmal einladen, der vielleicht schon länger trainiert und auch bisher nur Volumentraining gemacht hat, das auch mal auszuprobieren. Weil ich glaube, selbst wenn du dann feststellst, ja, Volumentraining ist doch eher mein Ding, nimmst du vielleicht was für dich mit.
Und das Training bis zum Muskelversagen ist ja wahrscheinlich für langfristige Anpassungen gar nicht erforderlich. Also es gibt ja so Studien mit Repetitions in Reserve, das heißt, da kommt meistens raus, wenn du kurz vor dem Muskelversagen aufhörst, dann hast du die gleichen Effekte, als wenn du tatsächlich ins Muskelversagen reintrainierst. Jetzt ist nur der springende Punkt, wenn man es nie ausprobiert, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du es nie ausprobiert hast, bis zum Muskelversagen zu trainieren, woher willst du denn wissen, dass es tatsächlich nur 1 oder 2 Repetitions in Reserve waren, die du noch hättest machen können? Man muss ja wissen, wo das Muskelversagen irgendwann liegt, und diese Erfahrung brauchst du einfach, um zu sagen, okay, das war's jetzt, ich höre auf, ich war nah genug an der Muskelerschöpfung.
Lass uns doch mal über deine Erfahrungen auch sprechen, was deine Forschung angeht. Was war bisher die beeindruckendste Transformation, die du in deiner Forschung erlebt hast? Magst du da uns mal einen Einblick geben?
Also wir hatten einen Probanden, an den ich regelmäßig denken muss. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das bei der Studie war, Krafttraining mit Diabetiker oder Krafttraining mit Senioren. Der war aber jedenfalls schon nicht mehr der Allerjüngste. Und ich habe den einige Zeit nach unserer Studie, also nachdem die Studie schon lange beendet war, mal wieder gesehen und habe ihn nicht erkannt. Der war wie ein völlig neuer Mensch. Der war rank und schlank. Also vorher hat er Übergewicht gehabt, war völlig außer Form, hatte Probleme mit Diabetes und so weiter. Und dann habe ich ihn nicht erkannt, weil der war rank und schlank, sah 10 Jahre jünger aus. Und ich habe meinen Mitarbeiter gefragt, wer das war. Also ich kann es schlecht in Worte fassen. Eigentlich, da bräuchten wir Bilder an der Stelle, ne? Also um das zu dokumentieren. Aber da wirklich, selbst wenn man immer wieder sagt, ja, es bringt was und Anti-Aging, Reverse-Aging und so weiter, aber wenn man dann sowas sieht, dass man eine Person tatsächlich nicht erkennt, weil er aussieht wie ein völlig anderer Mensch, das ist der Hammer. Also da muss ich regelmäßig nochmal dran denken. Gerade wenn ich so Fragen gestellt kriege, wie, ja, ist das denn realistisch oder ist das nicht ein bisschen übertrieben oder sowas, ne? Wobei man sagen muss, der hat's echt durchgezogen. Der hat seine Ernährung umgestellt, der ist regelmäßig in die Muckibude, hat auch Cardio gemacht und alles, was man so machen soll, hat der gemacht. Und da hat's funktioniert wie verrückt. Deswegen, was ich sagte eingangs, es ist ja einfach, ne? Wir wissen ja, was wir machen müssen. Vernünftige Ernährung, bisschen Cardio, bisschen Krafttraining, das ist ja einfach. Das heißt nicht, dass es leicht ist, ne? Weil man muss ja jeden Tag den Süßigkeiten widerstehen und den Verlockungen, ne? Und da zu sagen, ich bin müde, gehe ich trotzdem laufen. Also man hat ja ständig diese Herausforderung, deswegen ist es nicht wie so ein Fingerschnippen. Aber leicht ist es vom Prinzip her schon, weil wir genau wissen, was wir machen müssen.
Ich glaube, das ist der Knackpunkt, diese einfachen Dinge dann auch irgendwie in sein Leben eingebaut zu kriegen. Und ich glaube, und da nehme ich mich selbst nicht aus, wenn ich zurückschaue, ich habe jetzt viele gesunde Gewohnheiten in meinem Leben, aber die habe ich mir über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und bin dann immer noch weiter am Optimieren. Wenn jetzt jemand zuhört, sagen wir, ist Mitte 50, hat seit Jahren aber nichts mehr gemacht und denkt sich, okay, habe ich verstanden, wo die Angriffspunkte sind. Was ist der erste Schritt? Was ist vielleicht ein Schritt 1, den du empfehlen könntest?
Schritt 1 ist zu sagen, ich mache das und ich will das. Denn wenn ich es wirklich will, dann kommt die Motivation leichter. Und Schritt 1 ist immer noch anfangen. Einfach anfangen. Die Bewegungen lernen, also ein ganz einfaches, so wie ich es in meinem Buch beschreibe, Muskeltrainingsprogramm zusammenstellen, dann zweimal die Woche zum Training gehen, ganz einfach. Am Anfang noch keine Sorgen machen, keine Gedanken machen, ist das genug Gewicht, sind das genügend Wiederholungen, sondern einfach in die Routine reinkommen, ich gehe zweimal die Woche zum Training, genauso wie ich zweimal am Tag die Zähne putze. Und dann wird's Routine und irgendwann, das kann man, Marc, du weißt, dass ich keinen Quatsch erzähle, irgendwann freut man sich aufs Training. Wenn es Routine geworden ist, wenn man merkt, wie gut es einem tut, man freut sich drauf. Wenn man am Anfang noch denkt, oh, heute schon wieder Training, oh, naja gut, ich mach's. Und wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja, morgen kann ich endlich wieder trainieren, ne? Das ist einfach unbezahlbar, das Gefühl. Und deswegen am Anfang nicht so viele Sachen machen. Deswegen betone ich ja immer wieder, es ist im Grunde ganz leicht, ne? Und ich habe immer ein bisschen Probleme, wenn irgendein Trainer oder so ein Fitnessstudio den neuen Leuten sagt, ja, pass auf, du musst 3-4 Mal die Woche musst du was machen, sonst kannst du es auch gleich bleiben lassen. Ja? Davon frei machen lassen. Jedes Training ist besser als gar kein Training. Lasst euch das nicht erzählen. Und selbst wenn ihr es mal nur einmal die Woche schafft, dann habt ihr zumindest es beibehalten. Die Serie ist nicht durchbrochen worden. Ihr habt nicht eine Trainingswoche ausgesetzt, sondern ihr seid hingegangen. Ja, am besten zweimal. Aber selbst einmal ist schon besser als der Spruch, einmal ist keinmal, stimmt in dem Zusammenhang nicht. Und auch was ich auch immer wieder höre ist, ja, 2 Trainingseinheiten die Woche, kann denn das was bringen? Das sind 50. Ich runde jetzt mal 2 ab, ne? 50 Trainingseinheiten im Jahr, das sind 100 Trainingseinheiten in 2 Jahren. Und dann erzählen wir mal, dass 100 Trainingseinheiten nichts bringen im Vergleich zu einem, der nichts macht.
Es ist schon, finde ich, erstaunlich, wie wenig Zeit man eigentlich investieren muss, verglichen mit der Zeit, die man hat, die Woche. Also wenn man jetzt sagt, das Minimum 2x30 Minuten die Woche ist 1 Stunde die Woche, so gesehen ist es nicht so viel. Und was ich garantieren kann, ist auch, selbst wenn du am Anfang deinen Schweinehund überwinden darfst, das wird mit der Zeit definitiv weniger. Und auch das geht mir zumindest so. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich mich trotzdem nochmal überwinden muss. Aber wie du es beschreibst, ich weiß genau, wenn ich nicht trainiere, fehlt mir was. Und danach, der Körper belohnt es. Aufgrund der vielen Prozesse, die im Körper stattfinden, die wir auch so ein bisschen angerissen haben, das fühlst du. Du fühlst so schnell einen Unterschied, wenn du anfängst, wenn du eine Routine aufbaust. Und diesen verjüngenden Effekt fühlt man. Was ich auch häufig höre, sind Menschen, die halt ja anfangen wollen oder die vielleicht auch vielleicht schon anderen Sport machen, aber dann sagen, okay, Krafttraining, die aber zu kämpfen haben mit Gelenkproblemen. Ich glaube, gerade so im Alter, ja, über 50 ist Arthrose sicher nicht selten. Gelenkprobleme, Rückenschmerzen, vielleicht auch andere Einschränkungen. Was entgegnest du da, gerade wenn man dann vielleicht denkt, auch an hochintensives Krafttraining, HIIT-Training, funktioniert das?
Absolut. Also gut, dass du das ansprichst, denn wir haben ja jetzt viele Studien gemacht mit älteren Leuten und eine Studie davon war mit Patienten, die an Osteosarkopenie leiden. Das heißt, die haben Osteoporose und Sarkopenie. Und mit denen haben wir einen HIIT gemacht. Ja? Und wenn man jetzt nur den Begriff HIIT hört, denkt man, um Gottes Willen, das ist doch unverantwortlich. Nee, aber was beim HIIT ist ja eine Sache ganz entscheidend. Das hohe Intensität steht ja für die hohe Anstrengungsintensität. Das heißt, ich höre nicht auf, wenn ich mein Maximum noch gar nicht erreicht habe. Ja? Also wenn ich 15 Wiederholungen schaffe, dann mache ich nicht nur 13, dann mache ich 15. Dafür steht die hohe Intensität. Was aber beim HIIT auch ganz wichtig ist, ist die langsame und technisch saubere Bewegungsausführung. Ja? Und die ist deshalb so wichtig aus 2 Gründen. Erstens, der Muskel soll ja die ganze Zeit arbeiten. Wir wollen ja nicht irgendwelche schwungvollen Bewegungen machen, wo der dann immer eine Sekunde oder eine halbe Sekunde Zeit hat, sich zwischendurch zu regenerieren, sondern der Muskel soll kontinuierlich die Arbeit leisten, damit die Erschöpfung am Ende ausgeprägt ist. Dadurch hast du ein Verletzungsrisiko, was null ist. Ja, also wir haben noch nie bei irgendeiner dieser Studien eine Verletzung gehabt. Der zweite Punkt ist, die auftretenden Kräfte auf Knochen, Gelenke und so weiter, die sind ja gering, weil Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ja? Das Gewicht hat eine bestimmte Masse, aber die ist ja gleich. Mit anderen Worten, die Kräfte, die auf meine Knochen und meine Gelenke einwirken, die sind umso größer, je schneller ich die Bewegung ausführe. Ne? Deswegen, die Leute kriegen ja beim Sprinten eine Muskelfaserriss und nicht beim Spazierengehen. Und wenn ich also beim Hit kontinuierlich die Spannung halte und mit niedriger Geschwindigkeit arbeite, dann sind die auftretenden Kräfte so gering, dass selbst Menschen mit Osteoporose oder mit Arthritis oder sowas das machen können. Und jetzt gibt's noch einen Vorteil. Im Gegensatz zum Cardiotraining, wo wenn jemand nicht laufen kann oder sowas, was oder nicht, ja, was kann der dann machen? Aber beim Krafttraining ist es ja so, es gibt ja eine ganze Palette an Übungen. Und wenn es heißt, okay, die Übung kann ich nicht machen, dann probierst du eine andere, oh, und die geht, weißt du? Das heißt, du kannst, machen ja Leistungssportler, das heißt ja, um die Verletzung herum trainieren, ne? Gucken, was geht, und das mache ich dann. Dann trainiere ich weiter. Und wenn ich weiß, die eine Bewegung geht nicht, weil ich da Schmerzen habe oder Probleme, dann vermeide ich die natürlich. Und deswegen ist das Krafttraining so wunderbar, weil man es sich ja individuell zusammenstellen kann.
Ja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort, Jürgen. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
Du hattest ja auch nach Aufwand und Kosten für sowas. Das finde ich eine tolle Frage, weil wenn ich jetzt ein Krafttraining beginne und vielleicht jetzt noch zusätzlich zu meinen Laufschuhen und was ich sonst an Kosten habe für mein Training jetzt noch der Mitgliedsbeitrag für ein Fitnessstudio dazukommt, dann ist das ja erstmal eine Investition. Also es ist eine Ausgabe, aber es ist eine Investition im besten Sinne. Denn ich sage immer, du hast einen Zeitaufwand und du hast einen Kostenaufwand. Aber das sind Investitionen, die sich nicht nur amortisieren, sondern du hast eine Riesenrendite. Am Ende sparst du Zeit und du sparst Geld. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir wissen, dass Menschen, die regelmäßig trainieren, im Schnitt 7 Jahre länger leben und noch viel mehr Jahre länger gesund sind. Also die Lifespan verlängert sich und die Healthspan verlängert sich. Nehmen wir nur mal diese 7 Jahre. Wenn du also länger lebst, ja, dann hast du mehr Wochen, in denen du deine 2-3 Stunden zum, sagen wir mal 2 Stunden zum Training gehst. Das ist ein Zeitaufwand. Aber du hast ja die restlichen Stunden der Woche hast du ja gewonnen, weil du länger lebst. Du hast nach wie vor deinen Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio, ja, aber du kassierst 7 Jahre lang länger Rente, Pension oder was auch immer, ja. Also ist doch etwas rein statistisch gesehen, was sich vom Zeitaufwand rentiert und was sich auch finanziell rentiert. Und du musst vielleicht nicht früher mit der Arbeit aufhören, weil du einfach nicht mehr kannst körperlich, sondern kannst weiter Einkünfte erzielen und so weiter. Und es ist mit Sicherheit angenehmer, 2 Stunden pro Woche beim Training zusätzlich zu verbringen, als 4 Stunden im Wartezimmer vom Arzt zu sitzen.
Toll auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Jürgen. Zeit ist so schnell rumgegangen. Wir reden auch schon eine ganze Zeit. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Dein Buch heißt Reverse Aging. Ist jetzt erschienen, wo dieser Podcast rauskommt und kannst es dir kaufen, was meine Empfehlung ist. Ich verlinke es und du hast das letzte Wort. Du kannst auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Also gerade zum Stichwort Reverse Aging ist mir es wichtig zu sagen, die meisten deiner Hörer machen ja wahrscheinlich sowieso das schon, was wir hier besprochen haben, sind aktiv, trainieren ja Cardio-Training, machen vielleicht ein Krafttraining. Wenn nicht, haben sie schon ein paar Denkanstöße gekriegt, aber ich denke auch an die anderen Leute in unserem Leben, also ältere Eltern oder Freunde, denen es auch gut tun würde. Vielleicht kann man die auch ein bisschen animieren, mitnehmen zum Training und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt mal Krafttraining und so. Ne? Also das fände ich schön und wenn das auch irgendwo aufploppen würde, das würde mich freuen.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen,
denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.